Herr, sage du jetzt dein Wort an uns. Schenk du uns eine Offenheit für dein Reden und gib uns ein gesegnetes Hören. Amen. Ja, ich möchte mich bedanken, dass ich hier heute predigen darf. Es ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich in Kärnten predige. Es war auch in der Gegend. Ich komme aus Oberösterreich. Mein Name ist Helmut Malzner. Meine Frau Brigitte ist auch mit. Und wir haben jetzt die letzten zwei Tage hier mit einigen Paaren über Kommunikation, über Konflikte reden dürfen, über Persönlichkeitsmerkmale, unterschiedliche Verhaltensweisen, Sichtweisen und wie wir sie hoffentlich auch miteinander klären können. Kurzum, wie gehen wir miteinander um? Ja, und am Freitag, genau Freitag war es, da war es hier unten so richtig schön nebelig, dichter Nebel, da durften wir dann auf den Berg rauffahren und da oben war wunderschöner Sonnenschein. Das war für mich so ein Bild für das, was wir im Alltag immer wieder erleben. Oft bewegen wir uns so im Nebel, bewegen wir uns so, ohne dass die Sicht viel ist. Wir haben im Auto herunten manchmal wirklich kaum den nächsten, bei uns in Oberösterreich sagt man Stierl, Pflock, am Straßenrand gesehen, weil so wenig Sicht da und dort war. Und so geht es uns manchmal einfach. Wir würden gerne wissen, wie es weitergeht. Wir würden gerne wissen, was wir tun sollen. Aber die Sicht ist sehr, sehr gering nur. Und wenn wir dann durch die Nebeldecke durchgedrungen sind, wenn wir dann oben angekommen sind, ich habe schon gar nicht mehr geglaubt, dass wir Sonne sehen, weil ich das von zu Hause kenne. Bei uns sind die Berge im Nahfeld nicht ganz so hoch. Da passiert es meistens so, man fährt rauf und dann sitzt man erst im dichtesten Nebel. Und man sieht noch weniger als unten. Und dann oben haben wir wunderschöne Sicht gehabt und der Nebel war unter uns. Das ist für mich ein Bild, dass uns Gott manchmal einfach eine neue Sicht schenken muss, damit wir wissen, es gibt nicht nur den Nebel. Manchmal gibt er uns ein Wort, wo wir einfach merken, er ist noch da. Auch wenn wir in der Situation vielleicht sagen, Herr, wo bist du? Ich spüre dich nicht mehr. Ich merke nichts von dir. Wo ist deine Antwort? Und dann führt er uns über die Nebeldecke raus. Du siehst, er ist eh da. Das ist für mich immer so ein ganz ein tolles Bild. Ja, und der Alltag ist manchmal eben Nebel. Und wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, dann können wir feststellen, dass es vielen Menschen, die dort beschrieben ist, wird nicht anders gegangen ist. Und wir können da vieles über Beziehungen lesen und die Themen, die wir die letzten zwei Tage mit Paaren durchgegangen sind, finde ich immer wieder auch gespiegelt in manchen Begebenheiten, die uns in der Bibel auch geschildert werden. Die Bibel ist im Grunde ein Beziehungsbuch. Wie geht Gott mit uns um? Und wie ist unsere Beziehung zu Gott? Wie ist sie zu unseren Mitmenschen? Es ist eine Schilderung von Beziehungen, vom liebenden Vater, von Kindern, die ihre eigenen Wege gehen wollen, von Zerbruch, von Treue, von Untreue, von Trost, von Vergebung, von Wiederherstellung und von so manchen Zweifeln und Fragen. Es ist ein Handbuch zur Beziehungsgestaltung und Heilung von Beziehungen. Und ja, wir sind momentan ja in einer ganz seltsamen Zeit, die wir in unserer Generation ja nie gekannt haben. Wir haben jetzt über ein Jahr Pandemie hinter uns, wir haben Lockdowns hinter uns, Impfdebatten, und da geht ein Riss durch unsere Gesellschaft, den wir auch noch nicht so gekannt haben in unserer Generation. Und dieser Riss in der Gesellschaft, der macht vor den Familien nicht Halt, der macht vor den christlichen Gemeinden nicht Halt. Da haben auch viele Beziehungen sehr darunter gelitten. Es gibt nur mehr ein Thema, wenn man im Fernseher und Radio einschaltet, wenn man Zeitungen aufschlägt, und das heißt Corona. Und für mich ist es so ein bezeichnender Begriff, Corona, die Krone. Da hat sich etwas, eine Krone aufgesetzt und will die Herrschaft in unserem Leben irgendwo übernehmen und tut es auch im Alltag sehr stark. Und es wird zum Prüfstein für unser Leben, für unsere Beziehungen. Wie gehen wir miteinander um, auch wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt? Wie gehen wir dann miteinander um? Und es ist ganz interessant, ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Kommunikation, mit Wahrnehmung. Ich bin von Beruf unter anderem Mediator und habe mich mit Stressprävention sehr viel beschäftigt. Und wenn wir Dinge wahrnehmen, neue Dinge wahrnehmen, dann läuft immer ein ganz interessanter Ablauf in unserem Gehirn durch, und jede Wahrnehmung wird in unserem Gehirn geprüft. Und alle bisherigen Wahrnehmungen, die wir irgendwann in unserem Leben gemacht haben, werden mit dieser neuen Wahrnehmung verglichen. Ob sowas ähnlich schon mal gegeben hat. Und aus dieser Prüfung, aus diesem Scan, der da in diesem Speicher durchgeführt wird, wird dann diese neue Wahrnehmung eingeordnet. Gefährlich, ungefährlich, bewältigbar, nicht bewältigbar, und so wird dann der Körper mobilisiert, oder wir sind ganz entspannt, okay, nichts Problematisches oder was Freudiges vielleicht. Es kann aber auch sein, dass wir angespannt werden, dass plötzlich Adrenalin ausgestoßen wird, dass der Körper mobilisiert wird. Das ist für mich etwas, mit dem ich noch nicht umgehen kann oder das ich als besonders gefährlich einschätze. Stresshormone werden produziert oder hoffentlich auch in anderen Situationen Glückshormone im besten Fall. Dieser Ablauf, den hat uns unser Schöpfer mitgegeben, damit wir unser Leben bewältigen können, damit wir den Alltag bewältigen können. Und es ist eine gute Basis, damit wir jede Situation auch gut irgendwo überstehen können, mit der wir konfrontiert sind. Es kann natürlich auch sein, dass unser Gehirn beim Suchvorgang, ob sowas schon mal da war, auf alte Wunden stößt, auf alte Verletzungen, was so ähnlich irgendwo mal da war. Es muss gar nicht so ganz ähnlich sein, aber irgendwas triggert hier, da war eine Verletzung und das schaut jetzt so ähnlich an. Und dann sagt uns eine Alarmklingel, pass auf, das könnte wieder genauso laufen wie damals, was so unglaublich wehgetan hat. Ja, und dann sind wir natürlich total in Alarmbereitschaft. Und wir ordnen diese Wahrnehmung, auch wenn sie vielleicht ganz anders im Grunde ist, ordnen wir zu dieser verletzenden Erfahrung zu. Und so gehen wir dann vielleicht auch in diese Begegnung, wenn es in einer Beziehung passiert, hinein. Und das macht manchmal unser Miteinander so schwierig, weil wir das, was wir schon irgendwann mal erfahren haben, dann drüberlegen über das, was neu ist. Manchmal erwarten wir gar nichts anderes mehr, weil wir es schon öfter so erlebt haben. Ja, und der moderne Mensch hat natürlich viele Hilfsmittel. Das, was in unserem Gehirn abgespeichert ist, ist als Big Data weltweit auch abgespeichert. Alle Informationen, die irgendwo mal im Internet gelandet sind, sind auch irgendwo wieder mal abrufbar. So wie unsere Erinnerungen. Und der internetvertraute Mensch, wenn er eine Frage hat, wenn er irgendetwas Neues hört, liest, sieht, Handy raus. Jeder hat heute schon Mobiltelefon fast. Da ist Google drauf und schon wird gegoogelt, was ist denn das, was ich da jetzt nicht kenne. Wenn ich durch die Natur gehe und eine Pflanze sehe und mir gefallen Blumen, dann möchte ich wissen, was das ist. Und da habe ich ein Programm drauf, dann fotografiere ich diese Pflanze und dann scrolle ich ein bisschen runter. Ah, okay, so heißt das. Und wenn ich sie mir vielleicht kaufen möchte, dann im Blumenhandel, dann weiß ich, wie sie heißt und dann kann ich danach fragen. Sie hat eine Geschichte in Erinnerung, die ich erzählt habe, die etwas leidvoller gelaufen ist, wo ich noch nicht Google hatte. Ich habe mal meiner Frau Friedhofsblumen geschenkt, weil sie mir gefallen, aber bei ihr ist es nicht so gut angekommen. Das sind die kleinen Missverständnisse, die fürchterliche Folgen mit sich ziehen können. Ja, der Google-vertraute Mensch hofft bei Google auch Antworten zu finden. Und wenn du jetzt über Covid-19, über Corona eine Antwort haben willst, und da haben viele, viele Menschen in den letzten 2 Jahren gegoogelt, dann reicht ein Knopfdruck und bei mir zu Hause, bei meiner Anbindung ins Internet, dann hat es gedauert 0,7 Sekunden und ich habe 5.220.000.000 Ergebnisse gehabt. So viele sind über dieses Thema abrufbar, so viele sind vorhanden und die gehen in alle Richtungen. Und dann hat mir jemand gesagt, gib mal ein Covid-19-Verschwörung. Und das habe ich auch probiert und dann habe ich ihn, das hat ein bisschen länger, hat eine halbe Sekunde gedauert und da habe ich 800.000 Einträge gefunden. Das Spannende ist, Google merkt sich, wonach wir suchen. Man kann das zwar ausschalten, auch habe ich gemerkt, aber normalerweise ist das eingeschaltet, weil es so praktisch ist. Google merkt sich, wonach wir suchen und wenn wir später wieder so ähnliche Begriffe eingeben, dann wird der Fokus dahin geleitet, wonach wir schon manchmal gesucht haben und es werden andere Informationen ausgeblendet und der Fokus der Antworten ist dorthin, wo wir nachgesucht haben. Das heißt, wenn jemand Covid-19-Verschwörung gesucht hat, dann kriegt er dort eher schon solche Antworten geliefert und durch diese Logarithmen, durch diese Suchmaschinenprogrammierungen kriegen wir gefilterte Antworten. Dass ich das gehört habe von einem Fachmann, wie das funktioniert, man gedacht, es ist nicht anders wie in unseren Beziehungen. Wenn wir etwas öfter erlebt haben, dann wird unser Erwartungsfeld fokussiert, es wird eingeengt. Wir kriegen in unserer Wahrnehmung gefilterte Wahrnehmungen serviert. Unser Wahrnehmungsfilter blendet andere Dinge teilweise aus, weil unsere Erwartung nur mehr das sucht. Da gibt es ein Fachwort dafür, das heißt auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich in einem Feld von Wahrnehmungen, da sind vielleicht 100 Wahrnehmungsmöglichkeiten da und ich erwarte eine bestimmte Richtung, dann werde ich die 5, die in den 100 drinnen sind, die in meine Erwartungsrichtung gehen, die 5 werde ich sicher wahrnehmen, aber die 95, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen, davon werde ich vielleicht 80 nicht mehr wahrnehmen, weil mein Fokus darauf geht, auf das, was meine Erwartung bestätigt. Das macht manchmal das Miteinander so schlimm, weil wir, wenn wir eine negative Erwartung einmal erfahren haben, oder eine negative Erfahrung gemacht haben und das erwarten, jetzt kommt vielleicht wieder das, dass unser Fokus so drauf ist und so, ja, jetzt genau so ist es wieder. Und er, sie macht das eh immer wieder so. Und das macht unser Miteinander oft wirklich schlimm. Und so wie es bei Google mit diesen Meinungsblasen ist, die unser Antwortverhalten dort steuern, da wo Gleichgesinnte plötzlich nur mehr ihre Meinungsblase kriegen und das andere wegkriegen, so erleben wir oft Beziehungen, wo wir vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Es ist manchmal so schwierig, wenn eine Zeit lang mit Schwierigkeiten damit so blockiert ist. Und es ist oft so, wir machen seit 20 Jahren Paarberatung. Manche Paare trennen sich und dann meinen sie, mit einem anderen Partner geht es viel besser. Und die schlimme Erfahrung ist, es geht anders. Aber man nimmt sich selber mit. Man nimmt sich selber in die neue Partnerschaft wieder mit. Und damit fängt es vielleicht mit ein bisschen anderen Anfangssichtweisen das gleiche Thema irgendwann wieder an. Wir leben in einer Welt, die so extrem polarisierend geworden ist. Ich bin aufgewachsen in der Zeit des Kalten Krieges, da gab es nur zwei Pole, der Osten und der Westen. Und ich habe es so mitbekommen, hier gut, dort böse. Und wenn man auf die andere Seite der Grenze des Stacheldrahtes gegangen ist, war es hier gut, da böse. Das war die Polarisierung. Mittlerweile ist die Polarisierung in unseren Gemeinden, in unseren politischen Orten, in unseren Familien angekommen. Hier diese Meinung gut, hier diese Meinung böse. Und da werden Feindbilder aufgebaut. Und man kriegt mittlerweile aufgrund dieser enormen Informationsflut, in der wir einfach leben, kriegt man für jede Meinung so viel Angebot an Basisinformationen, die hier das Gut bestätigen und hier das Gut bestätigen. Und für diese Sicht hier das Böse bestätigen und für die das andere Böse bestätigen. Ich kann Studien für alles einfach finden, um meine Meinung zu bestätigen. Diese Polarisierung ist im Grunde nichts Neues. Es ist ein ganz altes Phänomen. Es wird nur durch die Internetgesellschaft enorm beschleunigt und wir haben alles ganz schnell innerhalb kürzester Zeit über die ganze Welt verbreitet. Und da habe ich gemerkt, ein Vers, der mich am Anfang des Jahres irgendwo so angesprochen hat, begleitet mich jetzt durchs ganze Jahr schon, der genau in diese Situation hineingesprochen wurde. Ihr habt es draußen stehen, Lukas 6, Vers 36. Die Jahreslosung dieses Jahres. Seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Jesus hat das im Rahmen einer Predigt gesprochen, wo er den Menschen versucht hat zu sagen, wodurch unterscheidet sich ein Mensch, der an Gott glaubt, von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt? Woran erkennt man jemanden, der Christ ist in der Gesellschaft? Man soll euch erkennen, sagt er. Auch die Nichtchristen lieben ihre Kinder. Aber woran erkennt man euch? Weil ihr Dinge tut, die vielleicht andere nicht tun. Weil ihr vom Vater her geleitet werdet. Das soll die Menschen erkennen. Und seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das hört sich so appellmäßig an. Ja, es ist ein Appell. Appelle mögen wir meistens überhaupt nicht. Also ich tue mir manchmal mit Appelle ein bisschen schwer. Keine Ahnung, wie es den anderen hier geht. Ich soll jetzt etwas tun, was ein anderer mir sagt, da regt sich manchmal innerlich ein bisschen Widerstand. Und es ist ganz interessant, wo steht dieser Appell? Es ist ein Appell, der eingebettet ist in einer ganzen Reihe von Appellen. Und in der Lutherbibel, da trägt dieser Abschnitt den Titel vom Umgang mit dem Nächsten. Und dieser Umgang, der wird hier sehr deutlich beschrieben. Urteilt nicht über andere, dann wird euch Gott auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Und wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt, dass ihr nicht alles aufnehmen könnt. Mit einem Maß, mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch messen. Jesus zeigt hier die Dynamik, die da ist, die Zusammenhänge, wie stark Geben und Bekommen miteinander verknüpft sind. Er spricht da alle Bereiche des Miteinanders an, vom Denken übereinander, über das Verhalten in Konflikten bis hin zum Geben, wenn es um materielle Nöte geht. Und ich habe das ganz toll gefunden, wie ihr da dieses Video gezeigt habt. Da denke ich mir, in welcher Welt leben wir? Welche Sorgen haben wir oft tagtäglich? Und mit welchen Nöten kämpfen diese Menschen, die in diesen Umständen leben müssen? Jesus zeigt hier diese Wechselwirkung auf in diesen Punkten. Und wir haben von Gott etwas geschenkt bekommen, wir haben Gaben bekommen, wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Und die Backel beweisen das, was ich jetzt sage, wir dürfen das, was wir haben, an andere weitergeben, weil uns Gott reich beschenkt hat. Das ist eine Spirale des Segens, so bezeichne ich das. Eine Spirale des Segens, die Gott uns anbietet. Gib von dem, was ich dir gebe, und ich werde dich reich beschenken. Und Jesus sagt, gebt denen, die euch nichts zurückgeben können. Es ist so einfach, was zu geben und zu erwarten, dass mich der andere dann auch wieder zurückschenkt, so auf die Art. Also berechnendes Geben wäre das dann. Nein, Jesus sagt, gib dem, der keine Möglichkeit hat, dir was zurückzugeben. Und das Bild hat so richtig als Vorbereitung zur Predigt heute irgendwo gepasst für mich. Zu sehen, die können dir nichts zurückgeben. Und doch werden wir unglaublich beschenkt, wenn wir so etwas machen, weil der Schöpfer selber uns beschenkt. Und wie werden wir beschenkt? Jesus sagt, mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Was ist denn ein gedrücktes, gerütteltes Maß? Das kennen wir heute gar nicht mehr. Es kommt wieder, wo die verpackungslosen Geschäfte sind, wo man aus einem großen Lager zum Beispiel Mehl herausgibt. Und wenn man Mehl in ein Gefäß einfach reinleert, dann ist mal voll. Und wenn ich dann zu klopfen, zu rütteln anfange, dann komme ich drauf, dass plötzlich ein Drittel weniger drinnen ist. Und genau das ist es. Und wenn das dann so zusammengerüttelt wird, dann kann ich nochmal draufgeben. Und Gott ist noch immer nicht zufrieden mit dem, was er uns gegeben hat, sondern er sagt, ein überfließendes Maß. Das heißt, es quillt sogar über. Und von dem darf ich ruhig weitergeben. Und das soll ich auch weitergeben. Ich soll das nicht für mich selber behalten. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und jetzt kommt die Frage an uns. Mit welchem Maß messen wir? Mit welchem Maß messen wir, wenn wir das Verhalten unserer Mitmenschen sehen? Mit welchem Maß messen wir, wenn wir eine Sichtweise haben und unser Partner oder unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Familienmitglieder eine andere Sichtweise haben. Mit welchem Maß messen wir, wenn wir etwas tun wollen und die anderen sind nicht bereit, unseren Weg mitzugehen? Wie gehen wir dann mit ihnen um? Wenn wir andere verurteilen, anderen nicht vergeben, obwohl wir Vergebung erfahren haben, oder hartherzig sind, dann werden wir ebenso empfangen, wie was wir weitergeben. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir können auf der einen Seite so freigebig sein, so bereit sein, andere zu beschenken, und dann gibt es vielleicht Bereiche, wo wir eng sind, wo wir hartherzig sind, wo wir einfach keine Bereitschaft haben, hier wirklich etwas weiterzugeben. Ich nenne das die Spirale des Gerichtes, da wo wir nicht vergebensbereit sind. Wie behandeln wir andere Menschen? In Matthäus 7, wo die Parallelstelle zu Lukas 6 ist, da steht, so wie ihr behandelt werden wollt, so tut's auch mit den anderen. Wir behandeln oft Menschen so, wie wir selber nicht behandelt werden wollen. Auch für verurteilendes Verhalten gilt dieses gerüttelte, geschüttelte und überfließende Maß. Weil Jesus gesagt hat, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Wir können uns unsere Mitmenschen nicht immer aussuchen. Wir können uns nicht aussuchen, wie unser Partner sich verhält in bestimmten Situationen. Wir können uns auch, und wir sind Eltern von 3 erwachsenen Kindern, auch nicht aussuchen, welche Wege unsere Kinder gehen und ihr Verhalten einfach steuern. Die sind erwachsen. Manchmal ist es schwer zu sehen, welche Wege Kinder vielleicht gehen. Man möchte gerne sie vor allem bewahren, man möchte andere Wege für sie haben, aber sie gehen ihre eigenen Wege. Und manchmal ist es auch so, dass ich in einer Kollegenschaft drinnen bin, wo es Mitmenschen gibt, die sich vielleicht nicht so verhalten, wie ich es gerne haben möchte. Da gibt es auch viele beziehungsschädigende Verhaltensweisen. Und da ist es wichtig, unguten Dingen auch Grenzen zu setzen, Dinge anzusprechen, Dinge klären zu wollen, auch wenn ich selber nicht klären kann, dass ich mir vielleicht Hilfe hole, damit diese Dinge auch geklärt werden können. Ich muss nicht alles akzeptieren. Nur was ich brauche ist, dass ich den anderen aufgrund seines mir vielleicht nicht verständlichen Verhaltens nicht verurteile. Dass ich ihn nicht verurteile, auch wenn er sich beziehungsschädlich verhaltet, aus meiner Sicht heraus. Vielleicht ist es auch wirklich so. Auch beziehungsschädliche Verhaltensweisen sind gewachsene, gewordene Situationen. Sind Verhaltensweisen, die aus einem Gewordensein gekommen sind. Da steckt oft unglaublich viel Not dahinter. Da steckt oft unglaublich viel Unwissen und Hilflosigkeit auch dahinter. Wenn jemand ausflippt und andere anschreit, dann, das ist meistens irgendwo ein Zeichen auch der großen Hilflosigkeit. Ich kann mit der Situation nicht umgehen. Und da ist für mich dieser Vers, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, wirklich ein unglaublich heilsamer Vers, den uns Jesus hier mit auf den Weg gegeben hat. Barmherzig sein heißt, sein Herz fremder Not gegenüber zu öffnen, sich ihrer anzunehmen. Und da gibt es so viele Aspekte, die da hineinfallen. Das beschränkt sich nicht nur auf die materielle Hilfeleistung, so wie es mit dieser Paketaktion ist. Das ist ein Zeichen von unglaublicher Barmherzigkeit, die in eurer Gemeinde hier vorhanden ist, wo wirklich das Herz da ist, um die Not anderer zu sehen. Es bedeutet, dass wir auch in unseren Gedanken unser Herz gegenüber anderen Menschen, mit denen wir zusammenleben, öffnen, ihr Verhalten nicht nur so im Vordergrund anschauen, sondern den Menschen dahinter zu sehen, das Geschöpf Gottes, das Kind Gottes dahinter zu sehen. Ja, wie nehmen wir, wenn wir in dieser Nebelsuppe des Alltags sind, herunten, wie nehmen wir unsere Mitmenschen denn wahr? Welche Gedanken, welche Urteile haben wir über sie? Welche Vorurteile haben wir über sie? Und so wie wir über sie denken, so werden wir sie auch behandeln. Und über allem soll das wichtigste Gebot, das uns Jesus mitgegeben hat, wo er das zusammengefasst hat, was am Berg Sinai das Volk Israel bekommen hat. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selber. Und da beginnt es auch damit, wie gehe ich mit mir selber um? Wie barmherzig bin ich mit mir selber? Da gibt es ein paar Prüfungsmöglichkeiten. Was ist, wenn mir etwas, ein Missgeschick passiert? Wenn ich etwas verbock, wenn ich etwas kaputt gemacht habe, mit dem Auto irgendwo angefahren bin, wo es nicht hätte sein sollen, wie gehe ich mit mir dann um? Wie gehe ich mit mir dann ins Gericht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in solchen Situationen mit anderen genauso ins Gericht gehe, ist sehr hoch. Ihr sollt barmherzig sein mit euch selber und mit den anderen. Und ich habe da irgendwo da ist der Vers, der mich schon 2 Tage immer wieder anspricht. Die Aussage, Gott ist liebevoll und gerecht. Ich habe in meinem Geist hier statt liebevoll dieses barmherzig hingeschrieben, weil es zu heute passt. Gott ist barmherzig und gerecht. Wäre Gott nur barmherzig, dann könnte leicht das Bild entstehen vom alten Opa, der eh alles durchgehen lässt. So auf die Art. Er wird alles gut machen und es wird schon alles gut. So eine theologische Richtung gibt es ja auch. Gott ist auch ein Richter. Gott ist gerecht und ein Richter. Und er schaut auf seine Gebote. Seine Gebote sind immer noch gültig. Auch wenn die Gnade durch Jesus Christus in unser Leben gekommen ist. Gott wird als Richter beschrieben und Jesus Christus sitzt am Richterstuhl. Das sind die 2 Seiten, die wir von Gott irgendwo auch erkennen können. Auf der einen Seite ein barmherziger Gott, auf der anderen Seite der Richter, der ganz streng auf seine Gebote schaut. Und weil er weiß, dass wir niemals in der Lage sind, seine Gebote einzuhalten. Wir scheitern schon am 1. Gebot, dass wir ihm wirklich in allen Dingen die Ehre geben. Wir brauchen gar nicht zum 2., zum 3., zum 4. kommen, weil wir das 1. Gebot schon nicht wirklich hinkriegen. Deswegen ist er so ein barmherziger Gott. Und in den Psalmen steht das immer wieder drinnen, weil die Menschen, die mit ihm gelebt haben, die aus seinem Wort gelebt haben, die haben das in ihrem Alltag erfahren. Da ist ein gerechter Gott und er ist unglaublich barmherzig. Barmherzigkeit kostet etwas. Ein Beispiel des barmherzigen Samariters hat uns Jesus ja das noch verständlich plastisch vorgeführt, wie das ist. Der Mensch hat sein Herz dem anderen geöffnet. Und so ist es, was Gott in Jesus Christus gemacht hat. Er hat sein Herz uns gegenüber geöffnet, obwohl wir niemals in der Lage sein können, seinen Maßstab zu erfüllen. Obwohl es überhaupt nicht funktioniert. Er hat, obwohl sein Gesetz ewig gilt, hat er aus seiner Barmherzigkeit genau das gemacht, was notwendig ist, dass Jesus Christus am Kreuz die Strafe für uns auf sich genommen hat. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Damit wurde er für jeden Menschen nah in Jesus Christus und er kennt unsere Ängste, er kennt unser Versagen, er kennt unsere Nöte. Er kennt unser Leid, unsere Tränen, unsere Verzweiflungszeiten auch. Er kennt es aus eigener Erfahrung. Und seine Barmherzigkeit beschränkt sich nicht nur auf die Menschen, die an ihn glauben, die ihn ehren. Seine Barmherzigkeit geht über alles hinaus. Auch wenn Menschen ihn verleugnen, auch wenn Menschen sagen, dich gibt's gar nicht, seine Gnade, seine Barmherzigkeit gilt genauso für diese Menschen. Und er streckt seine Hände aus als liebender Vater. Sagt, auch wenn du vielleicht momentan mit mir überhaupt nichts zu tun haben willst. Und es geht ja Christen, die einmal eine Entscheidung für Jesus Christus gemacht haben, auch manchmal so, dass sie sagen, irgendwo gibt es dich wirklich? In meiner Situation habe ich jetzt Zweifel. Gott wartet, dass wir wieder diesen Blick über den Nebel hinaus bekommen. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Steht schon in Josua drinnen. Sein Angebot gilt für alle. Und Jesus hat ja auch Menschen geheilt, die zu ihm gekommen sind, ungeachtet, ob sie ihn geschätzt haben, ob sie nachher wiedergekommen sind. Viele sind nicht mehr gekommen. Sie haben sich heilen lassen und sind nie wieder gesehen worden. Jesus hat ohne Vorbehalte geheilt. Gottes Barmherzigkeit fordert keine Gegenleistung. Sie ist einfach da. Und du kannst tun, was du willst. Du kannst nicht hindern, dass Gott dich liebt. Egal, was du tust, Gottes Liebe kannst du dadurch nicht hindern. Na, was er möchte, ist, dass wir das, was wir von ihm bekommen, auch weitergeben. Geht hinaus, erzählt es allen Menschen, dass sie meine Jünger werden. Er ist die Quelle des Lebens. Das sollen alle Menschen erfahren. Und dieses Wissen, diesen großartigen, barmherzigen Gott, das hat David schon zu wunderschönen Psalmformulierungen geführt. Und die sind für mich jeden Tag so faszinierend, was dieser Mensch aus der Erfahrung mit diesem Gott an Worte formuliert hat, wie er das einfach zeigt hat. Wir haben es ja zuerst auch gesungen. Und sagt, er gibt mir Kraft im 23. Psalm. Er leitet mich auf sicherem Weg. Du, Herr, bist bei mir. Wir wissen nicht, was jeder Tag bringen wird. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber wir dürfen eines wissen, Gott ist da und seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Auch wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen, wenn wir durch Krankheiten durchgehen, wenn wir durch Nöte in Beziehungen durchgehen, er ist da. Und er hat uns einen Verstand gegeben, er hat uns Menschen gegeben, die uns auch da und dort Unterstützung geben können. Und er hat versprochen, am Ende alle Tränen abzuwischen. Alle Tränen abzuwischen, denen, die ihm vertrauen. Die Barmherzigkeit und die Güte, die Gnade Gottes, ist immer größer als unsere Not, als unsere Vorstellungskraft. Und wer heute die Losung auch gelesen hat, da ist auch wieder dargestellt. Gott ist einfach ein wunderbarer Gott. Wir dürfen ihm vertrauen. Und wir dürfen jeden Tag mit ihm gehen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Dass du uns kennst und dass es keine Sekunde gibt unseres Lebens, in der du nicht da wärst. Und danke, dass wir dir jeden Moment anvertrauen dürfen. Herr, leite du unseren Fokus, unsere Wahrnehmung auf deine Herrlichkeit, auf deine Größe, damit wir in unserem Leben Prioritäten setzen können, damit wir die Dinge, die uns so vereinnahmen möchten, auch an die richtige Stelle setzen können. Danke, Herr, dass du gnädig bist, auch wenn wir Irrwege gehen. Herr, leite du uns auf ewigem Wege. Amen.